Ruven L. ist tot. Seine Dienstwaffe, seine jahrelange Ausbildung in der Polizeischule, seine Praxis im Dienst hat ihm nicht geholfen und auch nicht die Schutzweste, die er im Einsatz getragen hat. Sein Mörder hat von hinten auf ihn eingestochen, den Hals und den Kopf getroffen. Ruven ist das Opfer eines Attentats geworden. In Mannheim wurde vor einer Woche der Islamkritiker Michael Stürzenberger angegriffen und schwer verletzt. Vier weitere Männer wurden verletzt, bevor ein Polizist den Täter durch einen Schuss zu Boden bringen konnte. Das Video des Anschlags auf die Bürgerbewegung Pax Europa geht um die Welt. Nun wird auch darüber diskutiert, ob dieser Anschlag hätte verhindert werden können. Und wir werden das Tatgeschehen nun chronologisch durchgehen. Zugeschaltet ist Björn Lars Oberndorf. Er ist ehemaliger Polizeibeamter und Rettungssanitäter, außerdem Kriminologe und Polizeiwissenschaftler. Herr Oberndorf, guten Tag.
Guten Tag, schön bei Ihnen sein zu dürfen.
Michael Stürzenberger wurde in den vergangenen Jahren immer wieder bedroht, beleidigt und angegriffen. Auf Videos seiner Veranstaltung ist dann auch zu sehen, es sind meist Migranten oder junge Leute mit Migrationshintergrund, die das tun. Mit Suleiman A. ist nun ein Mann zum Täter geworden, der auch genau in dieses Profil passt. Hätte die Tat im Vorfeld durch Geheimdienst oder Polizei verhindert werden können?
Nach den Informationen, die uns momentan vorliegen, nein. Also Suleiman A. ist ja vermutlich 2014 oder 2015 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Er war den Sicherheitsbehörden bisher im Bereich Extremismus nicht bekannt. Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder nach den mir vorliegenden Informationen und wurde nicht als Gefährder oder im Bereich Ausländerextremismus oder Islamismus geführt. Natürlich kann man jetzt vortrefflich grundsätzlich über die Politik Thema offene Grenzen 2014, 2015 diskutieren, aber grundsätzlich erstmal von den vorliegenden Informationen hätte es meiner Meinung nach nicht verhindert werden können.
Auf dem veröffentlichten Video ist er bereits vor der Tat zu sehen. Zeugen sprechen davon, dass er sich zuvor um den Stand von Pax Europa herumgeschlichen hätte. Der Polizei wird nun entgegengehalten, dass sie in dieser Sekunde bereits aufmerksam hätten werden müssen. Also beispielsweise eine körperliche Barriere bilden oder ihn ansprechen.
Es gibt einen schönen Spruch, die besten Kapitäne stehen an Land. Das heißt, im Nachhinein sich Einsatzsituationen in Ruhe aus dem Büro anzuschauen, ist natürlich wichtig, um Dinge optimieren zu können und um bestimmte Entwicklungen in der Zukunft verhindern zu können. Ich habe mir das Video auch immer und immer wieder angeschaut und bin wirklich Screen für Screen durchgegangen. Und es ist richtig, Suleiman A. als vermeintlicher Täter ist bereits um die 6 Minuten allein schon bei den Livestream, den man abrufen kann, in der Nähe des Standes und quasi umrundet den Stand im Uhrzeigersinn und hält sich auch mehrfach sehr nah an Herrn Stürzenberger auf, im Abstand von vielleicht 2 Metern. Das heißt, die eigentliche Tat, und es gibt ja einen Livestream, der auch primär momentan genutzt wird, hat sich ja um 12.32 Uhr ereignet und schon 6 Minuten vorher kann man Suleiman A. auf dem Video entdecken. Dass die Polizei jetzt irgendwelche Anhaltspunkte hatte, um ihn im Vorfeld anzusprechen oder Herrn Stürzenberger in einer anderen Form zu schützen, ergeben sich für mich aus dem Video nicht, denn Suleiman A. ist jetzt nicht sonderlich auffällig gekleidet für die Temperaturen. Er schaut sich die Bilder an, er schaut sich auch die Aussagen an, die an dem Stand plakatiert sind, auch von Sarah Wagenknecht. Er ist mit seinem Handy beschäftigt, ob er sich den Livestream anschaut oder mit Leuten Kontakt hat, ist nicht zu erkennen.
Wenn wir zum Beispiel eine Demonstration der AfD haben und da kommt jemand in schwarz gekleidet, vielleicht mit einem roten Tuch oder mit einem Palituch vorbei, dem man der linken Szene zuordnen würde. Meinen Sie denn ernsthaft, dass 10 Polizeibeamte, die in der Nähe stehen, den nicht mal ansprechen würden oder nicht mehr da hingehen würden?
Ja, die Frage ist ja, wie sind die Umstände? Wenn ich zum Beispiel bei einer Demonstration der AfD, jemand habe komplett in schwarz, vielleicht auch noch teilweise vermummt, dann sind es nochmal andere Umstände, als wie wir sie jetzt bei Herrn Stürzenberger hatten, denn das Ganze hat sich auf dem Marktplatz in Mannheim zugetragen. Es ist eine öffentliche Versammlung. Es gibt mehrere Menschen auch mit Migrationshintergrund, die in der Nähe des Standes aufhalten. Auch Menschen, die den Stand sich anschauen. Es gibt jetzt, da der Suleyman A. den Stand umrundet und sich aber auch Plakate anschaut und durchliest, gibt es jetzt nicht unbedingt jetzt das äußere Merkmal, wenn es zum Beispiel Hochsommer ist und es nähert sich jemand einem Stand, der eine dicke Winterjacke trägt. Dann wäre das ein Merkmal für Einsatzkräfte, vielleicht mal genauer hinzuschauen.
Dann kommt es also zum Angriff. Suleyman A. ringt Michael Stürzenberger nieder, dann kommen mehrere Beamten dazu und als der Täter dann aufsteht, weichen die Polizisten zurück, darunter auch mehrere Polizistinnen. Dadurch kommt der Attentäter frei und kann weiter angreifen. War dieses Zurückweichen ein Fehler?
Der ganze Sachverhalt ist sehr komplex. Wir können es ja mal chronologisch durchgehen. Der erste Angriff auf Herrn Stürzenberger eignet sich um 12.32 Uhr, laut diesem Livestream, den wir erwähnt haben. Der Schuss, abgegeben durch den Polizeibeamten, der den vermeintlichen Täter erstmal niederstreckt und zu Boden bringt, ereignet sich um 12.54 Uhr. Das heißt, wir sprechen über 22 Sekunden. In diesen 22 Sekunden findet der Angriff statt auf Herrn Stürzenberger. Die anderen Ordner des Standes kommen hinzu. Es entwickelt sich ein Handgemenge. Die Gruppe der Einsatzhundertschaft nähert sich dem Stand. Es muss die Lage eingeschätzt werden. Es kommt auch letztendlich dann zu weiteren Roheitsdelikten, also Angriffen. Und dann, wie gesagt, 22 Sekunden später fällt der Schuss. Wenn man sich die Bilder anschaut, ja, es ist richtig, dass es so aussieht, als wenn Ruven L. am Anfang, beim ersten Livestream sieht das so aus, gegebenenfalls die Lage falsch eingeschätzt hätte, als er aufgrund, dass er auf einen Passanten gesprungen ist, der einen am Boden liegenden Mann verprügelt hat, den quasi zu Boden bringt, dadurch dem Täter die Handlungsfreiheit verschafft, um wieder aufzustehen und dem Täter den Rücken zudreht. Das ist ja das Erste, was man auf dem Video sieht. Ruven L. ist ja der erste Polizeibeamte, der quasi direkt eingreift. Problem ist nur, es gibt noch einen zweiten Stream oder eine zweite Aufnahme. Aus der Perspektive kann man recht gut erkennen, dass vermutlich Ruven L. die Lage nicht falsch einschätzt. Er sieht das Messer nicht. Er sieht das Messer in der Hand des Täters Suleyman A. nicht. Und er neutralisiert die Gefahr, die er in dem Moment sieht. Und das ist die Person, die man auf dem Video sieht in der blauen Jacke, die auf einen anderen Mitbürger, der anscheinend helfen wollte, einschlägt. So, und damit dreht er dann Suleyman A. den Rücken zu.
Wobei Herr Stürzenberger ja selber bereits von einem Messer gesprochen hat. Nehmt ihm das Messer weg, hat er gesagt.
Richtig, das hat er gesagt, aber ich werde es chronologisch durchgehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, Ruven L. als Oberkommissar ist der Zugführer oder war der Zugführer der ersten Hundertschaft des zweiten Zuges. Das wird gleich auch nochmal eine Rolle spielen. Seine Gruppe und auch sein Gruppenführer stehen abseits, ein paar Meter entfernt. Noch aus der Bewegung zieht einer der Beamten seine Schusswaffe und geht in die aufmerksame Schießhaltung. Das Ganze ereignet sich um 12.23 Uhr auf diesem Livestream, also 21 Sekunden nach dem ersten Angriff. Der Polizeibeamte schreit den potenziellen Täter noch an, Messer weg. Das heißt, er fordert ihn auf, das Messer wegzulegen. Natürlich kann man vortrefflich darüber diskutieren, ob in dem Moment diese Aufforderung noch hätte sein müssen oder ob man direkt hätte schießen können. Jetzt geht es aber darum, dass es nicht nur rechtliche Voraussetzungen zu berücksichtigen gibt, Thema Schusswaffeneinsatz, sondern der Polizeibeamte erstmal auch in die aufmerksame Schießhaltung kommen muss. Das heißt, er muss auch genau schauen, dass er ein freies Schussfeld hat, weil es sind ja mehrere Personen da. Und diese Entscheidung trifft er innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, das Zustechen Ruven L. bis zum Schuss in eine Sekunde und dass sich Ruven L. in diese Position gibt, bis der Kollege schießt, sind zwei Sekunden. Das heißt, wir reden über Sekundenentscheidungen, die die Beamten treffen müssen, bis zur Schussabgabe. Ja, es stimmt, es haben laut diesem Livestream nur zwei Beamte die Schusswaffe in der Hand, nur einer geht in die aufmerksame oder entschlossene Schießhaltung und es sieht so aus, als ob eine Kollegin sich quasi umdrehen würde, um in Deckung zu gehen.
Also, wenn der Täter aufsteht, gehen mehrere Polizisten zurück und darunter auch mehrere Polizistinnen und dadurch leitete sich auch der Vorwurf in sozialen Medien ab, dass explizit die Polizistinnen falsch reagiert haben, möglicherweise um einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen.
Da könnte ich jetzt kontern, man sieht aber sehr schnell, dass die Polizistin dann direkt aber auch eingreifen, auch als der Täter am Boden liegt und der immer noch eine potenzielle Gefahr darstellt oder der vermeintliche Täter. Das heißt, nachdem der vermeintliche Täter dann ja zu Boden gebracht wurde durch den Einsatz der Schusswaffe, ist es ja eine Kollegin, die direkt als erstes dahin geht. Über dieses Vorgehen kann man auch diskutieren, weil der Täter könnte natürlich eine Zweitwaffe gehabt haben und der Täter war am Boden noch nicht fixiert. Die Situation war noch nicht sicher. Darüber kann man natürlich diskutieren, aber ich würde es jetzt nicht auf das Thema Mann-Frau reduzieren, sondern es sind sehr junge Beamte und Beamtinnen der Einsatzhundertschaft. Es ist eine sehr kurze Zeitspanne von 21 Sekunden. Es sind Situationen, die in dieser Form nicht immer wieder und wieder und wieder trainiert werden. Baden-Württemberg hat gerade 22 sein Ausbildungskonzept im mittleren Dienst angepasst, was die Praxisbestandteile angeht und die Praxistauglichkeit. Dann müsste man auch darüber diskutieren, inwiefern ist die Polizei ausgerüstet. Man müsste darüber diskutieren, wie oft kann die Polizei in den geschlossenen Einheiten solche Situationen üben. Ja, es wurden Fehler gemacht. In Nordrhein-Westfalen haben wir zum Beispiel den Leitfaden 371, Eigensicherung im Polizeidienst. Und natürlich kann man jetzt genau analysieren, wo man gegebenenfalls hätte eher agieren müssen oder reagieren müssen. Aber letztendlich dürfen wir nie vergessen, wir reden über 21 Sekunden. Und die Frage ist ja, lassen Sie mich ein ganz klassisches Beispiel nennen. Wir müssen uns auch grundsätzlich die Frage stellen, welche Polizei wollen wir haben? Ich erkläre, wie ich das meine. Wir haben zum Beispiel in den USA eine sehr durchmilitarisierte Polizei, wo primär erst geschossen und dann gefragt wird. Natürlich kann man jetzt dem jungen Polizeibeamten, der als Schütze fungiert hat, vorwerfen, er hätte auch eine Sekunde eher schießen können und hätte gegebenenfalls damit Ruven L. das Leben retten können. Das Problem ist nur, er hat nur diese eine Sekunde zu entscheiden. Und natürlich hätte man vielleicht sagen können, er hätte die Prognose abgeben können, dass der Täter vermeintlich nochmal zustechen wird und hätte damit vielleicht Ruven L. retten können. Das Problem ist nur, ich möchte in Deutschland keine Polizei haben, die ohne Aufforderung Messer weg direkt bei dem Anblick eines Messers schießt. Weil wenn wir das mal hochspinnen oder hochreden, welche Situationen da alle mit gemeint wären. Ich hoffe, Sie verstehen, wie ich das meine.
Nein, noch nicht ganz. Wir haben ja eine andere Situation. Wir haben die Situation, dass der Täter, und ich spreche hier von Täter, wohingegen Sie von mutmaßlichen Täter sprechen, was ich nicht verstehe, weil alles dokumentiert ist. Vielleicht dazu gleich noch ein Wort. Aber wir haben eine Situation, wo der Täter bereits auf mehrere Menschen eingestochen hat. Es ist letzten Endes eine Amok- oder Attentatsituation. Und da fragen wir als Bevölkerung uns natürlich, warum da noch jemand auffordert, das Messer wegzulegen.
Na, Sie müssen, wenn Sie jetzt die rechtlichen Voraussetzungen sich für den Schusswaffeneinsatz anschauen und auch natürlich die moralische Verpflichtung eines Polizeibeamten, woher wissen Sie denn, dass der Täter in dem Moment nochmal zustechen wird? Das wissen Sie ja nicht in dem Moment als Polizeibeamter. Natürlich können Sie Prognosen erstellen, dass es wahrscheinlich ist, dass er nochmal zustechen wird und aufgrund dessen auch diese Aufforderung Messer weglassen. Das wäre durchaus rechtlich zu begründen. Aber ob die Polizeibeamten es wirklich in dieser Massivität als Amok-Tat in dem Moment eingeschätzt haben, das ist die Frage nach dem Livestream. Und ob man wirklich auch im Vorfeld, das habe ich ja gerade zu Ruven L. gesagt, das Messer gesehen hat. Der Kollege, der schießt, der sieht das Messer. Übrigens muss man auch für den Kollegen nochmal ganz deutlich sagen, er hat die Situation auch im Nachhinein gut eingeschätzt, weil der am Boden liegende Passant in der blauen Jacke, wo es ja viele Spekulationen über seine Rolle gibt, nimmt das Messer ja auf. In dem Moment wechselt der polizeiliche Schütze leicht seine Position, zielt auf die Person und hätte ja auch von der gleichen Argumentation in dem Moment auch schießen können, weil er nicht wusste, wer die Person ist. Das tut er aber nicht. Gott sei Dank, weil kurze Zeit später schmeißt der Passant in der blauen Jacke das Messer weg und wird nicht durch die Polizei erschossen. Das heißt, natürlich kann ich verstehen, dass man überlegt, es ist vermeintlich eine Amoklage, da werden wir direkt schießen und nicht noch die Person ansprechen mit Messer weg. Aber die Frage ist, ob wirklich der Polizeibeamte in diesem Moment die Prognose erstellt hat, Suleiman A. wird nochmal zustechen. Das kann ich natürlich nicht beantworten, da kann man vortrefflich drüber diskutieren.
In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle von tödlicher Schussabgabe durch Beamte auf Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer. Danach wurde immer wieder die Frage gestellt, ob das verhältnismäßig gewesen ist. Sehen Sie die Situation, dass die Beamten durch diese öffentliche Debatte in ihrer Entscheidungsfindung geschwächt werden und darum gehemmt sind im Einsatz?
Die sehe ich schon. Also natürlich muss bei jedem Schusswaffeneinsatz eines Polizeibeamten das Ganze nachher untersucht werden, das ist klar. Dennoch natürlich aufgrund des politischen Klimas, aber auch aufgrund teilweise der Ausbildungsinhalte, wo natürlich momentan ganz, ganz viele Themen gerade wie Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus eine Rolle spielen und auch sehr hoch aufgehangen werden. Das kann man sich auch durchlesen, gerade mit dem neuen Ausbildungskonzept der Polizei Mittlerer Dienst Baden-Württemberg. Natürlich kann es sein, wenn es um Bruchteile von Sekundenentscheidungen geht, dass man sich als Polizeibeamter nicht nur grundsätzlich überlegt, was passiert, wenn ich auf diesen Menschen schieße, sondern dann auch gegebenenfalls anhand von äußeren Merkmalen nochmal sehr genau überlegt, was passiert, wenn ich auf diese Person schieße. Um auch da ein Beispiel zu nennen, wir hatten vor geraumer Zeit in Dortmund den Schusswaffeneinsatz gegen einen 16-jährigen dunkelhäutigen Flüchtling, der von der Polizei erschossen wurde. Das haben Sie vielleicht damals mitbekommen. Es wurden auch Ermittlungsverfahren nachher eingeleitet und die Polizeibeamten standen auch nachher vor Gericht. Ohne das natürlich zu wissen, bin ich mir sehr sicher, dass wenn das polizeiliche Gegenüber, was erschossen wurde, nicht ein 16-jähriger Flüchtling gewesen wäre, sondern aus einer anderen Ethnie oder einer anderen Subkultur, wäre die öffentliche Berichterstattung, aber auch dann gegebenenfalls damit der Druck auch auf die Staatsanwaltschaft und auf die Polizei ein anderer gewesen als in diesem Sachverhalt. Das heißt, dass das durchaus eine Rolle spielen kann, darüber kann man auch aus kriminologischer Sicht nachdenken.
Lassen Sie uns nochmal nach Mannheim blicken und auf den Eigenschutz. Also rufen der Polizeibeamte erlitt Stiche in den Kopf und in den Hals. Nun gibt es auch Schlauchschals, die den Hals schützen sollen. Was ist davon zu halten?
Auch da wieder mehrere Punkte. Die ballistische Schutzweste, die der Zugführer Ruven L. trägt, ist eine ballistische Schutzweste der Schutzklasse 1. Die schützt vor Kurzwaffenmunition, die ist stichhemmend. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Weste, die auch einen kompletten Stichschutz bietet. Da gibt es nochmal Unterschiede bei der persönlichen Schutzausrüstung. Die Schlauchschals, die Sie gerade erwähnen, sind schnittfest und stichhemmend. Die verhindern nicht das Durchstechen. Natürlich bieten sie einen gewissen Schutz und natürlich ist es auch nicht verkehrt, gerade in den geschlossenen Einheiten, diese Schlauchschals, da gibt es ja verschiedene Hersteller, zu tragen. Viele Einsatzeinheiten tragen diese auch. Die erste Hundertschaft, zweiter Zug der Einsatzhundertschaft Mannheim anscheinend jetzt nicht. Das heißt, natürlich hätte man vielleicht die Verletzungen etwas reduzieren können, die Verletzungsschwere. Man hätte sie nicht komplett damit verhindern können.
Die Polizei Berlin hat auf Twitter gebeten, keine Fotos und Videos von der Tat von Mannheim zu veröffentlichen. Dagegen steht natürlich das öffentliche Interesse. Wie sehen Sie diese Aufforderung der Polizei Berlin?
Naja, wenn man diese Aufforderung grundsätzlich bei ganz, ganz vielen Taten, egal zu wessen Nachteil und aus wessen Milieu, kommunizieren würde, dann fände ich das im Rahmen grundsätzlich der Persönlichkeitsrechte von allen Beteiligten, aber auch natürlich aufgrund letztendlich der Ermittlungen sinnvoll. Das Problem ist nur, auch da ist genau das Gleiche, was wir gerade zum Thema Vermummungsverbot und Schutzausrüstungsverbot gesagt haben. Man hat ja auch da das Gefühl, wenn es bestimmten politischen Aussagen nützt, dann interessieren die Persönlichkeitsrechte und auch ermittlungstaktische Gründe nicht. Wenn es bestimmten politischen Aussagen zuwiderspricht, dann beruft sich die Polizei, aber auch viele andere Akteure auf das Persönlichkeitsrecht, wie auch hier jetzt des Täters. Und insofern bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Natürlich hat jeder das Recht auf die Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte und natürlich sollte man bestimmte Dinge vielleicht nicht auch noch anheizen. Aber gerade in diesem Fall in Mannheim gab es meiner Meinung nach ein so großes öffentliches Interesse und natürlich auch durchaus eine Warnfunktion durch die Berichterstattung für folgende Versammlungen, dass wir uns zwar von Polizisten für Aufklärung e.V. das Video auch nicht geteilt haben, aber wir haben Standbilder geteilt, auch zum Beispiel Standbilder des Täters oder des vermeintlichen Täters. Das heißt, auch da wird anscheinend mit Doppelstandards gearbeitet, um da ein sehr klassisches Beispiel zu nennen, ohne das in irgendeiner Form im Gegensatz zu Frau Lang gleichsetzen zu wollen. Nach dem Vorfall auf Sylt, wo Leute im Suffkopf etwas gesungen haben, was ja bekannt ist, war es so, dass niemand sich für die Persönlichkeitsrechte interessiert hat. Die Personen wurden unverpixelt gezeigt. Auch die sogenannten Leitmedien haben darauf hingewiesen, dass das öffentliche Interesse überwiegt. Es wurden die Klarnamen teilweise genannt. Man hat sich darüber gefreut, dass sie ihren Job verlieren, dass sie teilweise exmatrikuliert werden, wobei kein strafbares Verhalten vorliegt. Bei Suleyman A. hat man direkt nicht nur den Nachnamen abgekürzt, man hat angefangen, das Bild zu verpixeln, man hat auf die Persönlichkeitsrechte verwiesen, auch des Täters oder des vermeintlichen Täters. Das ist natürlich schon interessant und ist natürlich auch dem normalen Bürger nicht zu erklären. Bei Fall A, wo es um was ganz, ganz anderes geht, spielt es anscheinend keine Rolle. Bei Fall B, der tausendmal schwerwiegender ist, wird darauf hingewiesen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Diskrepanz in der Wahrnehmung.
Wieso haben Sie im Gespräch vom vermeintlichen Täter gesprochen?
Weil grundsätzlich immer im deutschen Strafrecht die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, auch wenn man vermeintliche Videoaufnahmen hat, die die Tat zeigen, ist jemand als unschuldig zu behandeln, bis seine Schuld festgestellt wurde. Das würde ich mir natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen wünschen. Aber ich halte mich grundsätzlich an die Unschuldsvermutung, egal wer der Täter und wer das Opfer ist. Und das würde ich mir auch von vielen anderen in der Berichterstattung teilweise wünschen. Und das ist halt der Grund. Es gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn man anscheinend hundertprozentige Beweise vorliegen hat.
Der Angriff auf Michael Stürzenberger von Pax Europa endete für einen Polizisten tödlich. 5 weitere Menschen wurden verletzt. Eine Spendenaktion für die Familie des Polizisten hat über 550.000 Euro eingebracht. Über den Polizeieinsatz sprachen wir mit Björn Lars Oberndorf. Er ist Polizeiwissenschaftler und ehemaliger Polizist. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.